Am 31. Mai 2003, es ist ein Samstag, klingelt es beim Medienjournalisten Volker Lilienthal an der Wohnungstür. Davor ein Gerichtsvollzieher. Er überreicht Lilienthal eine einstweilige Verfügung, die es ihm bei Strafe verbietet, über das zu schreiben oder zu sprechen, was er in den vergangenen Monaten herausgefunden hat. Dass nämlich in der ARD-Vorabendsoap Marienhof im großen Stil Schleichwerbung platziert wird. Über eine Agentur, mit der die Marienhof-Produktionsfirma Bavaria eng zusammenarbeitet. Für Firmen, aber auch für Lobbythemen großer Verbände. Lilienthal hat diese Dinge zum Teil durch verdeckte Recherche herausgefunden, in der er sich als Unternehmensberater ausgegeben hat. Trotzdem ist er schockiert. Juristischen Schritten wie diesen ist er in seinem bisherigen Reporterleben noch nie begegnet.
Dann musste man das Montag natürlich erstmal mit der Chefredaktion diskutieren, mit der Redaktionsleitung. Was machen wir jetzt? Also das war nicht gemütlich.
Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Und zu Teil 2 unserer Geschichte über Volker Lilienthals Recherche zu einem der größten deutschen Medienskandale der letzten 20 Jahre. Den ersten Teil findet ihr direkt vor diesem in eurem Podcast-Feed. Ich bin Alexander Matzkeit, schön, dass ihr zuhört. Da sitzt Lilienthal also, ein gutes Jahr, nachdem er mit seiner Recherche begonnen hat, mit einer eigentlich, wie er denkt, ziemlich wasserdichten Geschichte, die er nicht zu Ende bringen kann.
Und wir waren uns natürlich sofort klar, dass diese einstweilige Verfügung, solange sie in Kraft ist, respektiert werden muss. Also von dem Zeitpunkt durfte ich eigentlich nicht mehr recherchieren.
Doch natürlich ist unsere Geschichte damit noch nicht vorbei. Das Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik, zu dem EPD Medien gehört, besorgt Lilienthal juristischen Beistand. Die Anwälte, so sagt Lilienthal heute, waren aber reine Wirtschaftsanwälte und dadurch mit der presserechtlichen Lage des Falls überfordert. Allerdings war die Agentur H&S, Lilienthals juristische Gegnerin, auch nicht vor eine Pressekammer gezogen.
Sondern sie sind vor eine Handelskammer gegangen. Und dort haben sie allen Ernstes gesagt, nicht der Journalist Lilienthal macht ihr unerlaubt, sondern die haben gesagt, der Lilienthal hat sich als Unternehmensberater ausgegeben und er will unsere Geschäftsgeheimnisse ausforschen, um sich selbst in dieser Szene selbstständig zu machen. Und darauf ist die Kammer für Handelssachen eingegangen.
Am 5. August 2003 kommt es zur ersten Verhandlung vor dem Landgericht München I.
Diese Gerichtsverhandlung war bizarr, weil die Frankfurter Wirtschaftsanwälte argumentierten nur mit Artikel 5 GG.
Dem Grundgesetzartikel, der die Pressefreiheit schützt. Nur als Erinnerung.
Und drohten da so ins Blaue hinein. Wenn Sie diese Berichterstattung nicht freigeben, gehen wir bis zum Bundesverfassungsgericht. Ja? Also es war so ein wertebasierte Pauschaldrohung. Aber nicht, dass die sozusagen die Klage, die gegen mich eingereicht wurde oder diese einstweilige Verfügung wirklich auseinandergenommen hätten. Und in einer Verhandlungspause, wo ich auf den Fluren des Gerichts mit meinen Anwälten zusammenstehe, kommt der Richter zu mir hin und sagt, das haben wir uns gleich gedacht, dass Sie ein Überzeugungstäter sind.
Lilienthal verliert. Die einstweilige Verfügung bleibt in Kraft. Und das Gefühl, als Journalist seinen Job nicht machen zu können, zieht ihn ziemlich runter.
Das Gefühl der Passivität ist äußerst unangenehm, weil du nicht mit eigener Arbeit dafür sorgen kannst, dass dieses Damoklesschwert, was da über dir hängt, verurteilt worden zu sein, nicht veröffentlicht werden zu dürfen, viel Arbeit reingesteckt, aber du kommst nicht zur Publikation, du kommst nicht zum Erfolg. Und ich kann auch sagen, dass das meine Beziehung damals belastet hat, weil das natürlich wie ein Alp über mir schwebte.
Eins jedoch darf Volker Lilienthal auch als Privatperson weitermachen. Er darf Fernsehen. Lilienthal nimmt jede Marienhof-Folge auf, 5 Tage die Woche, schaut sie sich an, macht sich minutiöse Notizen und entdeckt so einiges. Einen besonders eindrucksvollen Fall von Schleichwerbung hatte er bereits vor dem Recherchestopp bemerkt. In der Einkaufspassage des fiktionalen Kölner Stadtviertels, das der Serie ihren Namen gibt, hatte die Figur Andrea ein Reisebüro übernommen. Dessen Name? Nix wie weg. Nun war Nix wie weg zu diesem Zeitpunkt der Werbespruch des Reisevermittlers Eltur. Und auch das gesamte Design des Reisebüros, Magentafarben mit ovalem Logo, in herumliegenden Flyern und diesen A4-Zetteln, die in Reisebüros immer aktuelle Angebote anpreisen, Alles sah Eltur wirklich extrem ähnlich. Und in Andreas Reisebüro wurde dann eben auch regelmäßig über die günstigen Preise von Pauschalreisen gesprochen. Zum Beispiel am 25. Juni 2003.
Sag mal, diese Reise, die er da gebucht hat, nach Lanzarote, wie viel kostet?
All inclusive mit Tenniskurs 599 Euro.
Ist das günstig?
Ja, das ist der Hammer. Da sparst du 300 Euro zum regulären Preis.
Doch auch während seiner Sperre entdeckt Lilienthal Woche um Woche neue Platzierungen. Etwa am 6. Juni 2003 für eine Badelotion, deren Name deutlich im Bild zu sehen ist.
Nehmen Sie noch dieses herrlich entspannende Schaumbad mit. Natürlich passend in der Farbe. Da wird das Baden zum reinen Vergnügen.
Das war wirklich in 30 Sekunden Länge, wurde dafür diese Badelotion geworben. Das hätte also ein Kommerzsender nicht besser machen können.
Und, wie Lilienthal ja bereits wusste, ging es bei der Schleichwerbung im Marienhof nicht nur um gewinnorientierte Firmen und ihre Produkte, sondern auch, zum Beispiel, um karitative Einrichtungen. Ab August 2003 etwa um das christliche Hilfswerk World Vision.
Der Lehrer Detmar hatte also ein Patenkind in Brasilien, vermittelt über World Vision, und das arme Kind hatte einen ganz schweren Herzfehler. Das wurde auf Kosten von World Vision nach Köln geholt, ganz toll operiert, damit das Kind wieder gesund wird. Und das wurde so erzählt im Marienhof, um zu zeigen, was das für ein tolles Hilfswerk ist.
Deswegen habe ich auch das hier mitgebracht.
Und was ist das?
Ein Katalog von World Vision, einer Organisation, die weltweit Patenschaften für bedürftige Kinder vergibt.
Das nennt man dann wohl einen thematischen Sprung,
Überhaupt nicht, liebe Inge. Schließlich wolltest du genaueres über meine Tochter wissen. Das ist ich, Katharina aus Brasilien.
World Vision bestreitet, für diese Platzierung bezahlt zu haben. Ein Beispiel aus dem April 2004, das ich persönlich besonders perfide fand, ging aber weit über dieses Anpreisen von Produkten oder Dienstleistungen hinaus, sondern bewegte sich ziemlich direkt im Bereich politische Einflussnahme.
Also das war eine Szene, die spielte in einer Schulklasse. Da war ein, Gemüsehändler war der, glaube ich, im Marienhof. Und dieser Gemüsehändler, das war ein italienischer Schauspieler, der musste einen Türken spielen.
Giovanni Arvani, ein deutscher Schauspieler mit italienischen Wurzeln.
Und der wurde eingeladen in eine Schulklasse.
Wie Sie ja wissen, haben wir heute einen Gast. Einige von Ihnen kennen Herrn Özgün Türk ja bereits. Er wird uns heute erzählen, was die Menschen in der Türkei zum Thema Europäische Union denken.
Das hat er so den Schülern erzählt. Da kamen dann so politische Argumente wie, die Türkei kümmert sich um die Menschenrechte und sie wird sich noch besser um die Menschenrechte kümmern, wenn ihr uns in die EU lasst.
Und was halten Sie von den Vorwürfen der Union? Die SPD setzte sich nur für eine Vollmitgliedschaft ein, um die Wählerstimmen der Türken in Deutschland zu bekommen?
Nun, über die einzelnen Motivationen der Parteien und ihre Richtlinien will ich nicht urteilen. Aber ich denke, die Türkei braucht einen starken Partner in den Punkten Menschenrechte und Wirtschaftsangelegenheiten. Und diesen Partner sucht sie auch.
Wer Auftraggeber dieser Szene war, konnte Lilienthal nie hundertprozentig beweisen. In einer Kartei der Agentur fand sich aber später die Nummer vom Verband türkischer Unternehmer und Industrieller in Europa e.V.
Ich wette, die Gleichberechtigung wird im Koran grundsätzlich ausgelassen, oder?
Nun, das, worauf Sie hier anspielen, ist Teil des islamischen Glaubens und der wird in dieser extremen Form nur von einem kleinen Teil der Bevölkerung praktiziert. Die Harems wurden abgeschafft. Ich glaube, wir können bei der Gleichberechtigung hoffen.
Mit der Zeit bekommt Lilienthal ein Gespür für die versteckten Botschaften, vor allem auf Dialogebene. In seinen Regalen stapeln sich die VHS-Kassetten, auf seinem Rechner die Screenshots.
Hast du irgendwann so eine Art Stockholm-Syndrom entwickelt und doch irgendwie eine perverse Liebe für die Serie gehabt, oder?
Also ich glaube, es wäre jetzt falsch zu behaupten, ich war ein normaler Zuschauer, der Unterhaltung suchte. Aber natürlich gab es da Figuren im Marienhof, die mir sympathischer waren und andere, die nicht so sympathischer waren. Und den sympathischeren habe ich vielleicht gerne zugeguckt.
Nur über seine Funde sprechen oder schreiben. Das darf Lilienthal nach wie vor nicht. Zum Glück beginnt sich auch auf der juristischen Seite der Auseinandersetzung etwas zu bewegen. Lilienthal hatte ja geplant, seine Recherche in Kooperation zwischen Epidemedien und dem Journalist zu veröffentlichen, dem Magazin des Deutschen Journalistenverbandes, DJV. Über einen Kontakt beim DJV bekommt Lilienthal neue Anwälte. Anwälte, die auf Presserecht spezialisiert sind und die noch dazu in München sitzen. Dort, vor dem Oberlandesgericht München, wird der Fall in der nächsten Instanz verhandelt. Lilienthal reist also regelmäßig nach München und lässt sich die neue Strategie erklären.
Und dann merkte ich, dass sie zwar auch mit Artikel 5 Grundgesetz argumentieren, aber eben nicht nur. Denn die wollten dann von mir genau wissen, was war das überhaupt für eine Frau, die das da angeboten hat. Weil unstrittig ist, dass durch diese unerlaubte Aufnahme das Persönlichkeitsrecht dieser Frau verletzt wurde. Die Frage war aber, resultiert daraus ein Klagerecht dieser Agentur? Und die Antwort war nein, denn die Frau war nur freie Mitarbeiterin.
Eigentlich wird das Verfahren auf zwei Ebenen gleichzeitig geführt. Im Kern geht es darum, ob Lilienthals Recherche mit Hilfe des ihm zugespielten, heimlich aufgenommenen Videobandes gerechtfertigt war. In Teil 1 habe ich ja erklärt, dass solche heimlichen Aufnahmen laut Gesetz nur zulässig sind, wenn es ein überragendes öffentliches Interesse gibt. Um das aber festzustellen, muss juristisch genauso geprüft werden, ob der Schleichwerbevorwurf an sich gerechtfertigt war, der Lilienthal überhaupt zu seiner Recherche veranlasst hatte. Das ist die zweite Ebene.
Richtig, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn nur wenn der Schleichwerbevorwurf auch im Gerichtsverfahren substantiiert werden kann, dann ist vielleicht auch meine Recherche gerechtfertigt. Dann ist vielleicht auch gerechtfertigt, dieses Video auszuwerten. Und höhere Interessen bedeutet eben nicht, dass ein Journalist oder eine Journalistin pauschal behaupten kann, ja, ich bin ja Journalistin, ich darf ja alles, sondern das, was man belegen kann, das muss schon so gewichtig sein, darf auch noch nicht in diesem Ausmaß bekannt sein, dass man eben Berichterstattungsinteresse begründen kann.
Das Landgericht, also die erste Instanz, hatte diese Frage übrigens noch verneint. Es hatte gesagt, dass das, was Lilienthal berichten wollte, dem Fernsehpublikum ohnehin bekannt sei.
Und so kam es dann am 20. Januar 2005 zur Verhandlung vor dem Oberlandesgericht München, welches ja in einem wunderschönen alten kaiserlichen Justizpalast residiert. Also wenn man da als kleiner EPD-Redakteur reingeht, das ist schon sehr ehrfurchtheischend.
Januar 2005. Mehr als 2 Jahre sind vergangen, seit Lilienthal das verräterische Band bekommen hat. Über 1,5 Jahre, seit er sich in München als Matthias Bergkamp ausgegeben hat und kurz darauf zum Schweigen gebracht worden ist. Vor Gericht argumentieren Lilienthals Anwälte, wie eben erklärt, dass die Schleichwerbefirma H&S gar nicht klageberechtigt ist, weil Lilienthal erstens das Band nicht selbst angefertigt hatte und zweitens die darin zu sehende Frau nur eine freie Mitarbeiterin ist. Lilienthal selbst zeigt Ausschnitte aus seiner eigenen Programmbeobachtung, um den Schleichwerbevorwurf zu untermauern. Und wir machen es kurz. Er gewinnt.
Und dann kam die Urteilsbegründung. Und es steht wörtlich im Urteil zweierlei, das kann ich aus dem Kopf zitieren. Erstens, die Missstände, die der Beklagte enthüllen will, sind erhebliche Missstände zum Nachteil der gebührenzahlenden Öffentlichkeit.
Das Gericht sagt, dass das Interesse dieser Öffentlichkeit, also von uns, an diesen Missständen so gewichtig sei, dass es sogar okay gewesen wäre, wenn Lilienthal selbst mit versteckter Kamera gedreht hätte, um das Geschäftsmodell von H&S zu beweisen. Diese Rechtfertigung der investigativen Arbeit durch das Gericht ist übrigens der Grund, warum sowohl Volker Lilienthal als auch wir hier in diesem Podcast uns trauen, ausführlich aus dem Video zu zitieren. Nach diesem Sieg war Volker Lilienthal, wie er selbst sagt, nicht mehr aufzuhalten.
Bei mir hatte sich auch viel Energie und auch irgendwie Ärger und Wut angestaut. Also jetzt wollte ich es aber echt wissen.
Eine Revision des Urteils hat das Gericht nicht zugelassen. Das heißt, Lilienthal kann endlich wieder anfangen zu recherchieren. Und erneut arbeitet die Zeit gegen ihn. Denn durch das Urteil ist die Geschichte eigentlich in der Welt. Andere JournalistInnen könnten sie aufgreifen und Lilienthal zuvorkommen. Und Verantwortliche weiter oben in der Befehlskette des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hätten die Möglichkeit, etwaige Spuren zu verwischen, falls es sie denn gibt. Lilienthal will aber immer noch nicht publizieren. Er hat noch eine heiße Spur, der er vorher nachgehen will. Noch während er unter Rechercheverbot stand, hatte sich jemand bei ihm gemeldet und ihn gefragt, ob er Interesse an weiteren Infos zu Andreas Schnorr habe, dem H&S-Geschäftsführer. Lilienthal hatte aus Sicherheitsgründen abgestritten, dass er irgendwas mit der Sache zu tun hat. Eine Telefonnummer aber hatte er sich geben lassen.
Und natürlich wurde diese Telefonnummer nach dem 20. Januar 2005 sofort genutzt. Und ich habe den Menschen gefragt, können wir uns mal treffen?
Sie treffen sich. In der Lobby eines Hotels zu Kaffee und Smalltalk. Die Quelle sagt, sie finde Schleichwerbung ja eigentlich gar nicht so schlimm.
Und dann kam irgendwann auch die Frage nach Geld. Was er denn davon hätte, wenn er mir helfen würde bei meiner Recherche.
Eine Bezahlung lehnen Lilienthal und der EPD ab. Das Rendezvous endet ergebnislos. Es kommt zu einem zweiten Treffen mit dem gleichen Ergebnis. Dann zu einem dritten. Und mitten in diesem Treffen steht Lilienthals Quelle plötzlich auf, läuft zu ihrem Rad, das vor dem Hotel steht, und holt aus dem Fahrradkorb einen Stapel Fotokopien. 30 Seiten ungefähr. Sie kommt zurück in die Lobby und drückt den Stapel Lilienthal in die Hand. Ohne Bezahlung.
Das war der absolute Durchbruch, weil das war eine komplette Telefonliste der Kunden dieser Schleichwerbeagentur. Ganz kuriose Kunden waren da aufgeführt. Das Bundeskriminalamt. Mich hätte interessiert, wie man das Bundeskriminalamt für illegale Machenschaften im Programm gewinnt. Also ganz faszinierend, aber auch die ganzen Industriekunden, Kaffeehersteller wie Lavazza, Unterhaltungselektronikkonzerne und so weiter und so fort, die standen da alle drin.
Außerdem enthält das Paket Arbeitsprotokolle zu mehreren Serien. Nicht nur zu Marienhof, auch zur Arztserie In aller Freundschaft. Lilienthal nennt das Reporterglück.
Das war der Wahnsinn, das alles lesen zu dürfen und dann eben ja auch zitieren zu dürfen, weil es jetzt in meinen Händen war und weil eben schon gerichtlich bestätigt war, dass ich solches Material verwenden darf.
Lilienthal hat jetzt endlich alles, was er braucht. Regalmeter voller VHS-Kassetten und eine Festplatte voller digitaler Mitschnitte mit seiner eigenen Programmbeobachtung. Frage- und Antwortkataloge, die im Gerichtsprozess ausgetauscht wurden. Sogar eine Liste mit Kunden, die er durchtelefonieren und konfrontieren kann. Und er kann endlich der Frage nachgehen, die ihn schon die ganze Zeit beschäftigt. Was wussten die Hierarchen in der ARD?
Ich habe ein persönliches Interview mit Herrn Struve gehabt.
Günther Struve, damals Programmdirektor des Ersten.
Der war natürlich entsetzt, der war empört. Der sagte, wir wissen davon überhaupt nichts.
Lilienthal glaubt ihm und behauptet daher später auch bei der Veröffentlichung nichts Gegenteiliges. Das ARD-Medienmagazin Zapf findet etwas später, im Juli 2005, heraus, dass einige hohe Verantwortliche zumindest beim Bayerischen Rundfunk bereits im Mai 2004 von der Affäre und vom Verfahren gegen Lilienthal wussten. Wo die Informationskette in der ARD endete, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Lilienthals großer Artikel mit dem Titel »Die Bavaria Connection« erscheint am 1. Juni 2005. Fast genau 3 Jahre, nachdem die Geschichte begonnen hat. Wie es die Tage davor in Volker Lilienthals Kopf ausgesehen haben muss, kann ich mir kaum vorstellen. Es hat mich ein bisschen beruhigt, dass er anscheinend genauso aufgeregt war wie ich, bevor ich etwas Größeres veröffentliche.
Ich war kurz vor der Veröffentlichung zu einem Urlaub in den Alpen, also ein Wanderurlaub. Und einen Tag habe ich mich aus unserer Gruppe rausgezogen und saß da wirklich auf einem kleinen Gipfel, wo es super still war. Und ich habe das ganze Manuskript nochmal durchgelesen. Ich weiß nicht, wie oft ich das Manuskript gelesen habe, bevor es gedruckt wurde, aber ich habe es nochmal durchgelesen.
Der Artikel hat es in sich. Er enthält ja nicht nur die Infos über die Schleichwerbepraxis der Bavaria, sondern auch darüber, dass H&S fast 2 Jahre lang versucht hat zu verhindern, dass diese Infos an die Öffentlichkeit gelangen. Er wechselt im Ton zwischen einer gewissen Suffisanz und einfach seitenweisen Aufzählungen der illegal platzierten Werbung. Wenig Mutmaßung, wenig Spekulation. Eine erdrückende Faktenlage. Im Online-First-Zeitalter sind es JournalistInnen inzwischen gewohnt, dass sie die Reaktion auf ihre Recherchen quasi in Echtzeit in sozialen Medien verfolgen können. 2005 war das natürlich noch nicht so.
Das war ein bisschen zeitverzögert, aber nur bis zum nächsten Tag, weil am nächsten Tag waren die deutschen Zeitungen, die deutschen Medienseiten voll davon.
Die FAZ zum Beispiel titelt, jetzt hat die ARD ihr Watergate. Und während sich die Fachpresse vor allem an den Details des Deals und den Folgen für den Sender abarbeitet, wird auch Lilienthal selbst für einen kurzen Moment zum Star. Sogar Harald Schmidt meldet sich in seiner ARD-Late-Night-Show zu Wort.
Mir zittern jetzt noch die Hände von dem, was ich heute Morgen gelesen habe. Ich schlage heute Morgen 421 Tageszeitungen auf. In allen Tageszeitungen lese ich etwas, sagt, das darf doch nicht wahr sein. Ja. Ein anständiger Journalist des evangelischen Pressedienstes EPD.
Mediens.
Ein Investigativ, eine Art Wallraff. Hart, versteckt, mit Schnauzbart, verschlüsselt, mit Sonnenbrille. Ich glaube, 20 Jahre lang Marienhof geschaut. Marienhof, die beste und erfolgreichste Soap im deutschen Fernsehen, hat dieser Journalist festgestellt, da sind Schmiergelder geflossen. Und zwar, wenn zum Beispiel irgendwie gesagt wird, oh, es ist so heiß, ich brauche einen Sonnenschirm. Bling! Sonnenschirmindustrie.
Lilienthal bekommt für seine Arbeit mehrere Preise. Ein großes Fachmagazin kürt ihn zum Journalisten des Jahres. Heute sagt er, diese Reaktion habe in ihm auch Wunden geheilt.
Was waren die Wunden?
Na, die Wunden waren der Stress. Mhm. Also, wenn ich das jetzt hier in deinem Podcast so flüssig erzählt habe, dann lässt man natürlich die dunklen Momente abends, wenn du erschöpft bist, weil in einem anwaltlichen Schriftsatz wieder nur unschöne Vorwürfe gegen dich auch persönlich erhoben wurden und du deswegen ein bisschen deprimiert bist. Also solche Details, die hat es gegeben, die will ich auch nicht verschweigen. Aber das zieht einen natürlich runter. Es gab auch intern beim EPD so ein paar Auseinandersetzungen, weil solange auch die Leitung des EPD nicht wusste, wir kommen da heil raus, hat das auch für die Stress bedeutet. Und dann hat man auch mit dem Mitarbeiter ein bisschen Konflikte oder lässt den Mitarbeiter den Stress spüren. Und das alles gehörte natürlich mit zu den Wunden. Aber in dem Moment, wo man dann Journalistenpreise bekommt, dann wird man natürlich wieder in den Arm genommen und dann heißt es einer von uns, seht her.
Natürlich hat die Recherche auch Konsequenzen für die Handelnden. Die Gesellschafter der Bavaria, also die Tochterfirmen der öffentlich-rechtlichen Sender, ordnen ein externes Revisionsverfahren an und durchleuchten die Bücher der Produktionsfirma gründlich. Weitere Kunden kommen ans Tageslicht. Etwa die Lobbyorganisation Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die über längere Zeiträume wirtschaftsliberale Botschaften im Marienhof platzieren ließ. Bavaria-Chef Thilo Kleine und drei Produzenten werden entlassen, wobei sich einer später wieder in seinen Job zurückklagt. Er ist heute noch bei der Bavaria. Ein anderer wird einige Jahre später als Berater wieder engagiert. Und die ARD richtet eine Clearingstelle ein, die das Vorabendprogramm künftig genauer unter die Lupe nehmen soll. Nach Auskunft des WDR gibt es noch heute eine Programmbeobachtungsstelle bei der WDR Media Group. Die Marienhof-Recherche fällt in eine Zeit, in der auf EU-Ebene gerade darüber diskutiert wird, Product Placement im Fernsehen zu liberalisieren. Das Ergebnis in Deutschland ist 2009 der 13. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, der Produktplatzierung unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Allerdings nur bei Privatsendern oder für ARD und ZDF bei angekauften Produktionen, in denen die Sender also nicht direkt redaktionell involviert sind. Zu erkennen sind sie alle an der Einblendung, unterstützt durch Produktplatzierungen am Anfang und Ende der Sendung. In Auftragsproduktionen, wie Marienhof eine war, ist diese Art von Sponsoring aber immer noch verboten. Lilienthal bleibt auf das Thema abonniert. Noch Jahre später treten immer wieder JournalistInnen an ihn heran und wollen eine Einschätzung vom Schleichwerbeexperten. Irgendwann fängt er an, solche Anfragen abzulehnen. Ganz lösen kann er sich von seinem Vermächtnis trotzdem nicht. Nachdem er 2009 den EPD verlässt und Journalismusprofessor in Hamburg wird, macht er seine Recherche zu einem Teil seiner Seminare. Als mahnendes Beispiel. Denn natürlich ist illegale Werbung im Programm wegen all der neuen Transparenzregelungen und Clearingstellen nie wieder ein Problem. Die RequisiteurInnen machen sich sogar schon darüber lustig, dass sie jetzt auf den Sets das Etikett jeder Bierflasche abkleben müssen. Dass es so einfach nicht sein kann, sollte eigentlich jedem klar sein. Deswegen habe ich ein weiteres Gespräch geführt.
Mein Name ist Cornelia Holsten. Ich bin Direktorin der Bremischen Landesmedienanstalt und habe auch schon verschiedene bundesweite Aufgaben wahrgenommen. Seit vielen, vielen Jahren beschäftige ich mich mit der lieben Werbekennzeichnung und die Medienaufsicht begleite ich schon seit 15 Jahren.
Cornelia Holsten hat das Thema also genau seit dem Moment im Blick, als Volker Lilienthal sich aus der aktiven Redaktionszeit verabschiedet hat. Und seit Product Placement unter den genannten Bedingungen erlaubt ist. Ihr Aufsichtsbereich, das muss man dazu sagen, erstreckt sich nur auf private Rundfunkanbieter in Deutschland. Und sie sagt, Die Regelung, wie sie 2009 in Kraft getreten ist, funktioniert eigentlich ganz gut. Vor allem, damit das Publikum sich nicht vorkommt, als würde es für dumm verkauft.
Ich glaube, dass die Zuschauenden das abstrafen, wenn es nicht transparent ist. Also das wird negativ bewertet. Also wenn ich mir vorstelle, Germany's Next Topmodel hätte keinen unterstützt durch Produktplatzierungshinweis, ich glaube, da würde die ein oder andere Zuschauerin schon darüber stolpern, wenn eine Challenge in einem Jeans-Store stattfindet.
Ganz aus der Welt schaffen kann man das Problem natürlich trotzdem nicht. Dafür hat Cornelia Holsten auch eine ganz gute Metapher gefunden.
Solange es Ampeln gibt, wird es Menschen geben, die bei Rot drüber latschen.
Das größere Problem mit unerlaubter Werbung ist inzwischen aber sowieso nicht mehr im Fernsehen, sondern im Internet zu Hause.
Also das Influencer-Marketing ist vor circa 11, 12 Jahren gekommen und das geht auch nicht wieder weg. Und da war es am Anfang so, dass die Influencer-Szene, als die so entstand, das war einfach zu sagen, man kam so ins Doing, man hat sich ausprobiert.
Die Landesmedienanstalten bemühen sich mit Leitfäden darum, InfluencerInnen ordentlich darüber aufzuklären, was erlaubt ist und was nicht. Im Grunde gilt hier das Gleiche wie im Fernsehen. Wenn Geld geflossen ist oder Produkte umsonst zur Verfügung gestellt wurden, müssen die entsprechenden Posts gekennzeichnet werden.
Es hat auch ganz gut funktioniert. Also wir haben lange Zeit wirklich gar keine streitigen Fälle gehabt, sondern wenn wir Influencer gefunden haben, die nicht kennzeichnen, haben die fast zu 100%, muss man sagen, deutschlandweit, dann eben nachgekennzeichnet.
Ganz so perfekt ist es nicht geblieben. Die nachträgliche Kennzeichnung kann die Reichweite eines Posts reduzieren.
Mittlerweile ändert sich das ein bisschen und wir finden auch ab und an Influencer, die beharrlich nicht kennzeichnen, aus welchen Gründen auch immer. Wozu man sagen muss, Kennzeichnung bedeutet nicht das weiße Wort Anzeige auf einem weißen Hintergrund, sondern das bedeutet natürlich, dass man es auf den ersten Blick sehen kann. Und da ist es so, dass es schon ab und zu Fälle gibt, wo Influencer auf die Hinweise nicht sofort reagieren und dann wird da eben auch ein Verfahren häufig eingeleitet.
Manche InfluencerInnen wandern sogar nach Dubai aus, unter anderem, weil deutsches Medienrecht dort für sie nicht gilt. Aber alles in allem, sagt Cornelia Holsten, funktioniert das System tatsächlich. Es hat einfach niemand Lust auf die Geldbußen, die die Landesmedienanstalten im Zweifelsfall über ein Ordnungswidrigkeitsverfahren verhängen können. Und FollowerInnen, genau wie ZuschauerInnen, finden nicht gekennzeichnete Werbung auch einfach blöd und strafen Kanäle entsprechend ab. Am Ende, findet Holsten, sollte man den Blick vielleicht eh woanders hinlenken.
Wenn ich mir was wünschen dürfte in dem Zusammenhang, wäre es am ehesten ein Wunsch nicht an die Influencer, sondern an die Werbetreibenden. Denn wenn die Unternehmen ihrerseits auch schon sagen, achte bitte auf die Werbekennzeichnung, dann wäre das Problem deutlich geringer. Aber das tun die Unternehmen nur in Ausnahmefällen.
Wenn man sich den Marienhof-Fall anschaut, stimmt das eigentlich auch. Konsequenzen gab es für Einzelpersonen, für die Bavaria und, Stichwort Clearingstelle, in der ARD. Aber kein einziges Unternehmen, das auf die Akquise von H&S eingegangen ist, wurde für sein Handeln zur Verantwortung gezogen. Oder zumindest wissen wir nichts davon. Ach ja, und noch eine Sache kam damals in der Reaktion auf Volker Lilienthals Enthüllungen kaum vor. Wie hat sich die Produkt- und Themenplatzierung eigentlich für diejenigen angefühlt, die nichts damit verdienten, sie aber umsetzen mussten? Die DrehbuchautorInnen, so steht es auch in Lilienthals Artikel, sahen sich als FreiberuflerInnen selbst als schwächstes Glied der Kette und taten deswegen notgedrungen wie geheißen. Und unter den SchauspielerInnen hatte sicher auch jede und jeder Einzelne eine individuelle Einstellung zur Schleichwerbung. Eine Reaktion allerdings ist bekannt. Die von Udo Feller, der im Marienhof den Schulleiter Friedrich Detmar spielte. Erinnert ihr euch? Er hatte unter anderem davon schwärmen müssen, wie toll sich das Hilfswerk World Vision um sein Patenkind aus Brasilien gekümmert hatte. Und Feller machte sich die Mühe, bei Volker Lilienthal persönlich in der Redaktion anzurufen. Eigentlich nur, um ihm das hier zu sagen.
Herr Lilienthal, jetzt wissen wir endlich, warum wir all die Jahre diese blödsinnigen Sätze sprechen mussten.
Und damit sind wir am Ende dieser zwei Spezialfolgen von Läuft. Interviews, Skript und Produktion, Alexander Matzkeit. Das bin ich. Redaktion: Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder. Musik: Blue Dot Sessions. Ein besonderer Dank für diesen Zweiteiler geht an Volker Lilienthal dafür, dass er mir seine Geschichte noch einmal erzählt und mir viel Material zur Verfügung gestellt hat. Weiterer Dank an Christian Konradi, Raphael Vogt, Kathi Borg und Cornelia Holsten. Hat euch diese Geschichte gefallen? Sagt es uns doch per E-Mail an medien@epd.de oder auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr dort auch überall. Lasst doch mal einen Kommentar oder eine Nachricht da. Wir machen jetzt eine kleine Winterpause. Das sollte euch natürlich nicht davon abhalten, den Podcast zu abonnieren und vor allem weiterzuempfehlen. Vielleicht dem Marienhof-Fan in eurem Leben. Weiter geht es mit Läuft am 14. Januar, dann wieder regulär mit interessanten Interviews und Medienkritiken. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2024.